NDR Info.
Zeitzeichen.
Im August 1986 entweicht eine tödliche Gaswolke aus dem Nyos-See in Kamerun.
Im Westen Kameruns geht die Sonne zwischen Vulkanbergen unter. Die letzten Strahlen tauchen die Seen in den alten Kratern in ein gespenstisches Licht. Und wenn es dunkel ist, erzählen sich die Menschen dort Geschichten. Geschichten von bösen Seen, von zwei Völkern und von ihren Königen.
Es gab eine Zeit, da lebte das Volk Kom in der Nachbarschaft der Bamessi. Der König der Bamessi hatte Angst, dass die Kom zu viele würden. Er ersann eine List, die viele der Kom tötete. Als der König der Kom das bemerkte, schwor er Rache und opferte sich. Er brachte sich um und wurde zu einem See. Seiner Schwester hatte der tote Kom-König aufgetragen, alle Kom vom See fernzuhalten. Die Bamessi jedoch gingen zum See, um zu fischen. Da erhob sich der See und explodierte. Er sank auf die Bamessi nieder und verschwand mit ihnen.
Dutzende Geschichten wie diese hat die amerikanische Mythenforscherin Eugenia Shanklin Mitte der 80er Jahre in Kamerun gesammelt. Eine Frage ließ sie dabei nicht los. Wie kann ein See explodieren?
When I first heard this, when the person who was telling me this story said that the lake had exploded, I said, excuse me, how does the lake explode?
Doch sie erhielt zunächst keine Antwort.
And this man said to me,
dieser Mann sagte zu mir, ich bin nur der Geschichtenerzähler, ich muss das nicht wissen. Du bist eine Wissenschaftlerin, also erzähl du mir doch, wie ein See explodiert.
Eugenia Shanklin ahnte nicht, wie schnell sie doch noch eine Antwort bekommen sollte. Sie war gerade erst aus Kamerun zurück in den USA, da erhielt sie einen Anruf. Schalt den Fernseher ein.
Und auf CNN sah ich all diese toten weißen Rinder auf dieser satten, grünen Weide.
Am Morgen des 22. August 1986 ist es still in den Tälern am Nyos-See. Totenstill. Langsam erwachen in einigen Hütten Menschen aus einem langen Koma. Nichts bereitet sie auf den Anblick um sie herum vor. Der Dorfbewohner Ephraim Che erinnert sich vor deutschen Filmemachern. Er hat den Morgen klar vor Augen.
Ich hatte noch ein Haus unten im Tal. Deshalb bin ich runter, um nach meinen Angehörigen zu schauen. Schon auf der Hauptstraße sah ich Tote liegen. Sogar die Vögel waren vom Himmel gefallen. Ich ging zu meinem Haus. Da drinnen lag einer meiner Brüder. Er hatte noch das Essen in der Hand. Und meine Mutter, die sah aus, als würde sie schlafen. Da habe ich angefangen zu schreien. Und als ich den Stall aufgemacht habe, waren auch alle meine Ziegen tot.
In den Tälern unterhalb des Nyos-Sees, in vier Dörfern, liegen überall Tote. In den Hütten und auf den Straßen. Tausende Rinder und Schafe leblos auf dem Gras. Die Überlebenden sind fassungslos. Sie haben Schmerzen und fühlen sich schwach. Und manche berichten von seltsamen Dingen, die am Abend zuvor am See geschehen sein sollen.
Ein internationales Wissenschaftlerteam ist auf dem Weg zum Nyos-See, um die Ursache der Katastrophe zu ergründen. Das sonst blaue Wasser verfärbte sich schmutzig braun.
Hilfsgüter für Kamerun.
Trotz schlechter Verkehrsverbindungen haben die internationalen Hilfssendungen das Unglücksgebiet erreicht.
Im Unglücksgebiet sind unterdessen fast alle Toten begraben.
Für die Überlebenden im Menchum-Distrikt ist die Katastrophe vorbei, fangen aber die Probleme erst an.
Der ARD-Korrespondent Luc Leisen berichtet damals aus der Katastrophenregion und erinnert sich. Er schaffte es mit seinem Kamerateam nicht direkt an die Unglücksstelle.
Wir haben den See nur aus der Luft gesehen. Das Gebiet war hermetisch abgeriegelt von der kamerunischen Armee. Aber wir sind drüber geflogen, ziemlich tief und ziemlich lang.
Wären da nicht die Tierkadaver, sähen die Dörfer und verstreuten Lehmhütten in den Tälern am Kratersee ganz normal aus. Die Unglücksursache lässt sich nicht erkennen.
Es ist der große Frust jedes Journalistenlebens, dass man nie die ganze Wahrheit erfährt oder überhaupt die Wahrheit nie erfährt. Und das war hier auch so. Nun waren wir in ganz guter Gesellschaft, weil alle, kamerunische Politiker, kamerunische Wissenschaftler, europäische eingeflogene Wissenschaftler. Sie waren alle ratlos. Keiner wusste so recht, was da passiert war.
Gerüchte breiten sich aus. Eine internationale Verschwörung, vermuten manche Einheimische. Giftgas, schreiben viele Medien. Vulkanausbruch unter dem Seeboden, sagen einige Wissenschaftler. Die Rache eines toten Ahnen, sagen alte kamerunische Mythen. Und das ist noch nicht alles an Theorien.
In 4 Dörfern starben über 1700 Menschen. Ihre Häuser blieben intakt, das Vieh krepierte. Szenen, so berichtete ein Augenzeuge, als wäre eine Neutronenbombe eingeschlagen.
Ein Pastor hat erzählt, glaube ich, der Presse, es hätte ihn an die Wirkung einer Neutronenbombe erinnert.
Der Physiker Klaus Tietze hört auch davon.
Das war natürlich ein ganz großer Unsinn mit der Neutronenbombe. Jedenfalls die Wirkung war so ähnlich. Es gab kaum Beschädigungen. Es waren nur einige Bäume entwurzelt worden und dann lagen einfach tote Menschen im größeren Gebiet und keiner wusste, was passiert war. Naja, und dann wurden solche Gerüchte eben halt rund um Globus verteilt.
Die rätselhafte Katastrophe veranlasst viele Regierungen, Forscher ins Unglücksgebiet zu schicken. Aus den USA, Japan, Frankreich und weiteren Ländern fliegen bald Teams nach Kamerun. Auch in Deutschland beginnt die Suche nach einem geeigneten Experten.
Aber außer mir konnte das so schnell keiner. Da wurde ich dann hingeschickt über die Bundesregierung.
6 Wochen nach der Katastrophe beginnt Klaus Tietze mit seiner Spurensuche im Sperrgebiet. Er hat einen Verdacht. Tietze vermutet, dass eine tödliche Gaswolke aus dem Seewasser gekommen sein muss. Mit Gasen in Seen kennt er sich gut aus. Er erforscht sie seit Jahren in Zentralafrika am Kivusee. Doch welches Gas hat die Menschen in den Tälern getötet? Wo genau kommt es her? Und kann es wiederkommen? Der Wissenschaftler macht sich an die riskante Arbeit.
Wenn man auf dem See rumschwimmt mit einem Boot, dann kann man schnell untergehen. Wenn dann unter dem Boot Gas sich entlöst, ist der Auftrieb weg und dann gluckt sofort weg.
Klaus Tietze untersucht das Seewasser systematisch. Als er Wasserproben aus der Tiefe des Sees holt, sprudelt Gas aus ihnen hervor. Tietzes Untersuchungen zeigen, es ist zu fast 100% Kohlendioxid, was da aus dem tiefen Wasser perlt. Dieses Gas kann Menschen und Tiere töten, wenn es hochkonzentriert ist. Es ist außerdem schwerer als normale Luft. Eine Kohlendioxidwolke würde nicht aufsteigen, sondern absinken. Das passt zu den Beobachtungen, von denen die Mythensammlerin Eugenia Shanklin erzählt.
Die Menschen, die nicht überlebten, waren jene, die weiter unten wohnten. Ein Mann, mit dem ich sprach, verlor einige Ehefrauen und viele Kinder, weil die Frauen unterhalb seiner Hütte wohnten und er weiter oben auf dem Hügel.
Nach und nach setzen Klaus Tietze und andere Wissenschaftler das Bild der Katastrophenursache zusammen. Aus dem Erdmantel steigt tief unter dem Njosse permanent Kohlendioxid durch das Gestein auf. Es gelangt ins Grundwasser. Mit dem Grundwasser zusammen dringt es von unten in den See ein. Dort steigt es weiter auf, bis es auf eine Schicht aus kühlerem Wasser trifft. Hier wird es aufgehalten. Das Kohlendioxid sammelt sich über Jahre in der Tiefe des Sees an. Immer mehr Gas drückt von unten gegen die Barriere aus kühlerem Wasser. Schließlich reicht eine kleine Bewegung im Wasser aus, möglicherweise ausgelöst durch einen Erdrutsch am Ufer. In der Nacht auf den 22. August 1986 bricht eine riesige Fontäne aus Wasser und Gas aus dem See hervor.
In der Nacht, gegen 9, da war da plötzlich ein Geräusch. Es hat sich angehört wie eine Maschine. Ich bin aufgestanden und habe auf den See hinuntergeschaut. Über dem Wasser war eine Wolke, wie Schaum.
Die Wolke, die der Bewohner Ephraim Che sieht, bleibt nicht über dem See. Sie gleitet hinab in die Täler und wälzt sich dort vorwärts. Menschen und Tiere bekommen nicht mehr genug Sauerstoff. Sie werden bewusstlos und ersticken, noch in 23 Kilometern Entfernung. Yusufu Njuachu Yama ist damals 4. Später als Erwachsener erzählt er französischen Wissenschaftlern, wie das Unglück sein Leben veränderte.
Mein Vater kam aus einem Nachbardorf, er war Metzger. Er kaufte Kühe. Jede Woche ging er runter nach Njos, um nach seinen Rindern zu sehen. Am Abend vor dem Unglück beschloss er zu übernachten und erst am nächsten Morgen zurückzugehen. In der Nacht passierte es. So habe ich meinen Vater verloren.
In den meisten Familien ist das Leid nach der Katastrophe groß. Sie dürfen nicht in ihre Heimatdörfer zurück. Dieser Teil des Unglücks ist vielen der angereisten Journalisten aus aller Welt allerdings zu unspektakulär, erzählt Luc Leisen.
Die internationale Berichterstattung hat natürlich das Sensationelle gesucht. Das ist kein Vorwurf, das ist nun mal so. Es gab 100 ausländische Journalisten in Bamenda und Umgebung, die alle ihre große Story suchten und sie nicht mehr fanden, weil die Geschichte war gelaufen.
Die Geschichte der mehr als 3000 Heimatlosen erzählt in der kommenden Zeit kaum jemand. Die meisten landen in 7 eingerichteten Notlagern. Dort besucht Eugenia Shanklin die Überlebenden im Jahr nach dem Unglück. Es fehlt an fast allem, an Häusern, Land für den Ackerbau und Weiden für das Vieh. Die Wissenschaftlerin berichtet den Überlebenden, was die Katastrophe in ihren Dörfern ausgelöst hat.
Niemand, mit dem ich in der Njos-Region gesprochen habe, interessierte sich für die wissenschaftliche Erklärung. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber trotzdem ist es wahr.
I'm sorry to say that, but it is true nonetheless.
Auf einer späteren Reise trifft Shanklin schließlich Menschen, die neue, schaurige Seegeschichten erzählen.
Later on, when I went back in 99, there were new stories evolving and turning up and turning out to be very beautiful in their particular way. So I've been watching the birth of a myth.
Mythen, die die Explosion auf eine neue Weise erklären. Eugenia Shanklin schreibt sie auf, bevor sie 2007 stirbt.
Der Njossee war die Ruhestätte eines toten Königs. Eines Tages kam er aus dem See und warnte die Menschen. Er sagte: Nehmt euch in Acht, der See wird bald explodieren. Als der Ahnenkönig zurück in den See ging, nahm er alle bedrohten Tier- und Pflanzenarten aus der Gegend mit. Denn er fürchtete Gefahr von außerhalb. Und in der Tat, kurz darauf kam eine Bande von fremdländischen weißen Motorradfahrern an den See. Sie waren auf der Suche nach dem Geheimnis der Fruchtbarkeit. Die Fremden wollten es aus dem See stehlen, doch sie scheiterten. Dabei explodierte der See, wie es der Ahnenkönig vorhergesagt hatte.
Die Geschichte um den Njossee war auch für die Wissenschaftler noch nicht zu Ende. Denn das ungebändigte Gas in der Tiefe konnte jederzeit wieder hervorbrechen.
Es ist klar, es war dann eine sehr bedrückte Situation der Menschen dort. Und das treibt einen natürlich auch an. Man möchte dann helfen, möchte also dann versuchen, zukünftige Katastrophen zu verhindern.
Schon 1986 schlägt der Physiker Klaus Tietze vor, den See kontrolliert zu entgasen. 2001 ist es dann soweit. Französische und kamerunische Wissenschaftler haben ein Rohr tief in den See gesteckt. Aus dem Riesenstrohhalm sprudelt eine Fontäne aus Wasser und Gas. Damit es schneller geht, kommen 2011 2 weitere Rohre hinzu. Heute leben wieder hunderte Menschen im ehemaligen Sperrgebiet am Njossee. Unter ihnen ist auch der kleine Junge, der seinen Vater an den Njoss verlor. Youssoufou Ndjoadjou Yama hilft beim Bändigen des Sees.
Ich habe mich entschieden, hier hinzuziehen und ein neues Leben anzufangen. Als das Entgasungsprojekt kam, habe ich beschlossen, mitzuarbeiten. Nicht nur für mein Gehalt und um meine Familie zu versorgen, sondern auch, um die Gegend endlich wieder sicher zu machen für uns zum Leben.
Inzwischen ist der See zu 90% gasfrei. Doch der Njossee macht es den Menschen auch weiterhin nicht einfach. Der natürliche Damm am Auslauf des Sees ist erodiert und könnte brechen. Dann würde eine gigantische Flutwelle bis ins Nachbarland Nigeria rollen. Damit das nicht passiert, wird der Damm befestigt. Mit Geldern der Europäischen Union. Die lässt auch Trinkwasserstellen, Mühlen und Schulen am See bauen. In Zukunft erzählen die Menschen dann vielleicht Geschichten von Männern, die den See zähmten. Und vielleicht wird er dann wieder so genannt wie früher. Njoss, der gute See.
Im Zeitzeichen erinnerte Anne Preger an die Naturkatastrophe, die sich vor 30 Jahren am Njosssee in Kamerun ereignete. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.